بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, ich habe einen Vorwurf gehört, der hieß, zur Zeit von Bukhari lebten 90% Lügner. Und da wurde dann die Aussage von al-Bukhari genommen, dass er 100.000 Hadithe überliefert, die Sahih sind, oder auswendig kann, die Sahih sind, und 200.000, die nicht Sahih sind. Und wenn man sich dann Bukhari anguckt, sind in seinem Buch etwas mehr als 7.000 Hadithe, ohne Wiederholung noch weniger. Ja. Wie ist das jetzt genau zu verstehen? Ja. Heißt das, und dann wurde dann dort erzählt, ja, das zeigt, dass zur Zeit von Bukhari schon 90% der Leute Lügner gewesen sind. Und wie soll es dann erst heute sein, wenn ein Hadith erzählt wird? Erstmal, das zeigt eigentlich, dass die Person, die dort redet, absolut überhaupt gar keine Ahnung hat, wovon sie redet. Ja. Das heißt, sie hat irgendwo einige Informationen aufgeschnappt, ohne irgendeine Grundkenntnisse in der Hadith-Wissenschaft zu haben, dann seinen Senf dazu erzählt. Problem ist, ja, gerade die Leute, die die Sunna kaputt machen wollen, um den Islam kaputt zu machen, spielen mit der Unwissenheit ihrer Leute. Und ihre Väter, beziehungsweise ihre Gründer, oder das, woher sie ihr Wissen nehmen, ja, oder diejenigen, von denen sie ihr Wissen nehmen, sind unter anderem Goldzieher, Ignaz Goldzieher und Schacht. Ignaz Goldzieher, ein jüdischer Orientalist, der den Islam kaputt machen wollte, der festgestellt hat, es ist zu schwer, den Koran anzugreifen, da werden alle Muslime sofort dagegen sein. Aber die Sunna anzugreifen, die Hadithe anzugreifen, ist einfacher, weil es ein ziemlich kompliziertes Thema ist, was nicht jeder versteht. Das heißt, es geht darum, mit der Unwissenheit der Leute zu spielen. Ja? Und das ist ein Beispiel davon. Erstens, ne, und ich werde jetzt mal kurz erwähnen, was die Gelehrten dazu sagen. قال الإمام بخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. Ich kann 100.000 authentische Hadithe auswendig und 200.000 Hadithe auswendig, die nicht authentisch sind. So, jetzt erwähnt er aber gerade mal 7.000, etwas über 7.000 Hadithe in seinem Sahih-Werk. So, das heißt, diese ganzen anderen Hadithe, diese 300.000 Hadithe, die sind alle falsch. Erstmal, Bukhari selber sagt in seinem Buch, vorher, dass er Sahih al-Bukhari, das heißt sein berühmtes Werk, was in den meisten Fällen in 9 Volumen, in 9 Bändern gedruckt wird, aber mittlerweile auch von den einen Band, dass er dieses Buch nicht geschrieben hat, um alle Hadithe, die authentisch sind, aufzulisten, sondern nur die, die am stärksten sind. Das heißt, es ist überhaupt nicht seine Intention gewesen, eine Enzyklopädie von allen Hadithen, die bei ihm authentisch sind, aufzulisten. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Damit können wir die ganze Sache schon in die Mülltonne werfen. Die zweite Sache ist, 200.000, die nicht sahih sind. Das heißt, es waren 200.000 Aussagen im Umlauf, die nicht authentisch waren. So, und dann wird gesagt, ja, das hieß, damals gab es schon zu 90% Lügner, obwohl die 90% natürlich hier falsch sind, weil er sagt, ich kann 100.000 auswendig, die Sahih sind, und 200.000, die nicht Sahih sind. Also ist 90% schon mal wieder leeres Gequatsche. Aber wenn er sagt, das heißt, die waren Lügner, das zeigt, dass er überhaupt nicht weiß, warum ein Hadith authentisch bezeichnet wird oder als unauthentisch. Die Bedingungen von einem authentischen Hadith sind 5 Bedingungen. Ja. Und die Gelehrten sind dabei sehr strikt vorgegangen. Erstens, die Überlieferungskette muss authentisch, muss durchgehend sein. Die Überlieferungskette muss durchgehend sein. Das heißt, jeder muss von dem anderen gehört haben. Und deswegen gibt es Kitabu Rijal, das heißt, wo es Biografien gibt von jedem Einzelnen, von dem ein Hadith überliefert wird. Und wenn beispielsweise, wenn es von ihm keine Biografie gibt, zumindest wo er geboren wurde, wann er gestorben ist, wer seine Schüler waren, wer seine Schüler waren, bei wem er gelernt hat, etc., wo er hingereist ist und so weiter, dann gilt dieser als Majhul, als unbekannt, und dann wird der Hadith schon nicht akzeptiert. Okay? So. Das heißt, erstmal die Überlieferungskette muss durchgehend sein. Das heißt, jeder muss von dem anderen gehört haben können. Das heißt, die müssen zur selben Zeit gelebt haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Sheikh so und so hat gesagt, Sheikh Saadi hat gesagt, oder Mohammed Ibrahim hat gesagt, und ich kann den gar nicht getroffen haben und das von ihm gehört haben, dann ist dieser Hadith jetzt schon abgelehnt. So, das heißt, wir haben erstmal die Überlieferungskette. Und das sind nicht 25 Personen, sondern das sind circa 5 Personen bei Bukhari. Manchmal weniger. So, das ist nicht viel. Und da ist er nicht zu irgendeinem Bäcker auf der Straße gegangen. Hier, wir können euch das mal, ich kann das mal kurz demonstrieren. Ich habe Bukhari hier. Ja. Das heißt, er ist nicht zu irgendeinem Bäcker auf der Straße gegangen, sondern die Leute, die in der Überlieferungskette sind, das sind alles Leute, die als Gelehrte des Islams galten. Hier. Hadathana Abdul Aziz ibn Abdullah. Ja. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمر بن مولى عثمان أخبره أنه رأى هذه زي ما شفت في التزونة هي حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج An Abi Huraira, 5 Personen. So. Auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Das heißt, erstmal muss die Überlieferungskette authentisch durchgehend sein. So. Da gibt es wieder verschiedene Kategorien, wann der Fall ist. Da gibt es Muallak, da gibt es Mu'adal, da gibt es Mursal Khafi, da gibt es Modellis, also Tadlis, da gibt es Mursal. Ja, da gibt es so viele verschiedene Punkte, warum er alleine wegen einem Bruch in der Überlieferungskette nicht akzeptiert wird. Und hier denkt jemand, wenn so und so viele Hadithe nicht akzeptiert wurden, dann lebten zur damaligen Zeit 90% Lügner. Dann, nächste Bedingung ist, jeder einzelne Überlieferer muss Adala haben. Um das ganz einfach zu machen, da muss ein guter Muslim gewesen sein. Ja? So. Das heißt, wenn er ein Fasik gewesen ist, ein großer Sünder, der auf seinen großen Sünden beharrt ist, wird der Hadith nicht akzeptiert. Wenn er ein Lügner war, insbesondere Lügner in Hadith, ja, dann gilt dieser Hadith als Maudur, erfunden, das ist die schwächste Form. Das ist eine von wenigen Formen. Es gibt 5 Dinge, die Adala angreifen, das heißt die Redlichkeit, das heißt, dass er ein guter Muslim ist, die ihn kaputt macht. Zum Beispiel, wenn er ein Mubtadir ist, wenn er ein Neuerer ist. Und dann gibt es 5 Dinge, die den döppt, weil das ist die dritte Bedingung, angreifen. Ja? Es gibt zum Beispiel Leute, ja, und da gucken die Hadith-Gelehrten genau rein, die ein schwaches Erinnerungsvermögen haben. Ja? Und dann wird der Hadith nicht akzeptiert. Da gibt es wieder 5 verschiedene Punkte, warum der Hadith nicht akzeptiert wird. So. Jetzt haben wir schon 5 Gründe, die mit dem Döpp zusammenhängen. 5, also mit der Rede, mit dem Erinnerungsvermögen, mit dem etwas wiederzugeben können, wie man es gehört hat. Da gibt es 5 verschiedene Gründe, die mit der Redlichkeit zu tun haben. Das heißt, dass er ein guter Muslim ist, etc. Dann gibt es, wie gesagt, Muallak, Mu'adal, Munkatab, Mudallis, Mursal al-Khafi, Mursal, ja. so viele Gründe, warum die, warum der Hadith nicht akzeptiert wird, weil die Überlieferungskette nicht durchgehend ist. Und dann gibt es noch Shuzuf. Da gibt es so viele verschiedene Arten von Shuzuf, warum ein Hadith nicht akzeptiert wird. Das heißt, im Allgemeinen ist es so, wenn der Text etwas widerspricht, was stärker ist, zum Beispiel im Koran, ja, weil das ist auch so ein Märchen von den Hadith-Leugnern, dass sie sagen, die Muhaddithun haben gar nicht darauf geachtet, ob das mit dem Koran übereinstimmt. Man kann sich sicher sein, wenn ein Hadith akzeptiert wurde von den Muhaddithun, als authentisch befunden wurde, ja, dann haben sie, und die konnten den Koran auswendig, die kannten den Koran besser als die, die heute den Koran, die Hadithe kritisieren, dass sie gesehen haben, dass hier keine Meinung, kein Widerspruch besteht. Und wenn man jetzt, und deswegen sage ich jedem, der etwas hört, bevor ihr einen Hadith leugnet, der im Bukhari steht, der im Muslim steht, ja, oder der authentisch befunden wurde von Sunan Abi Dawud, von Tirmidhi und so weiter. Fragt erstmal jemanden, der mehr Wissen hat, und der wird euch dann eine Erklärung geben, wo er danach sagt, boah, krass, so habe ich das ja gar nicht gesehen. Stimmt, das ist ja ganz logisch. Weil, wer sich über die Muhaddithun wie Bukhari und Muslim erhebt, ist extrem arrogant. Weil die Bücher, die Hadithe von Bukhari sind nicht authentisch, weil es im Bukhari steht, sondern die sind authentisch, weil tausende Gelehrte dieses Buch untersucht haben, tausende Gelehrte, die ihr ganzes Leben studiert haben und gesagt haben, das ist das authentischste Buch nach dem Koran. Und bis auf einige wenige Hadithe gibt es hier einen Ijma der Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, dass die Hadithe, die dort drin stehen, authentisch sind. Okay, das nur mal nebenbei. So, jetzt, das dazu. Und dann kommt noch die fünfte Bedingung, dass es keine versteckten Fehler gibt. Das heißt, die Hadithwissenschaft ist eine große Wissenschaft. Die meisten, die anfangen, über Hadithe zu reden, ach ja, da vertraue ich bis drauf, die haben irgendwo etwas gelesen, was sie selber nicht verstehen, ja, und dann haben sie angefangen, Hadithe zu leugnen, ohne selber zu wissen, was überhaupt die Bedingungen sind. Das sieht man bei dieser Person. Ja, der erzählt, das heißt, damals waren 90% der Leute zu Bukharis Zeit Lügner. Dass einer Lügner ist, das ist ein einziger Faktor, warum ein Hadith nicht akzeptiert wird. Beziehungsweise man könnte sagen, es gibt Maudu und Matruk, da ist ein Unterschied. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, ich möchte jetzt nicht zu tief in die Materie reingehen. Ich erkläre jetzt mal, was die Gelehrten dazu gesagt haben. Das ist der Punkt. So, ihr habt gerade eben schon gehört, erstmal Bukhari hat sein Buch As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih nicht geschrieben, um eine Enzyklopädie zu sein, wo alle authentischen Hadithe drin sind, sondern er sagt extra in seinem Vorwort, dass er von den Hadithen, die authentisch sind, welche weggelassen hat. Warum? Weil es sonst zu groß wird. So jetzt. Ibn Salah. Das ist ein ganz großer Gelehrter. Er hat dieses Buch hier geschrieben. Das sind hier bei mir in 6 Bändern. Ulum al-Hadith, Ibn Salah. Ja. Und das ist eigentlich das Buch, worauf sich heute die Gelehrten, wenn es um die Terminologie, die Hadith-Terminologie und die Hadith-Wissenschaft geht, ja, das Buch, zu dem immer zurückgegangen wird. Ja? Er schreibt, er erklärt diese Sache. Deswegen muss einfach die Gelehrten fragen. Der Prophet, als die erste Offenbarung kam, Ikra, ließ und ihm nichts anderes vom Engel gesagt wurde. Ja, es wurde nicht gesagt, ich bin der Prophet, ich bin der Engel, der zu dir gekommen ist und so weiter. Und heute haben wir Leute, die haben 3 Bücher gelesen. Und dann fangen sie an, Bukhari zu kritisieren und Sahih Muslim zu kritisieren und Abu Hanifa zu kritisieren und Imam Malik zu kritisieren, weil sie von irgendeinem Sohn, in Anführungsstrichen, der Orientalisten wie Goldzieher und Schacht, ja, die den Islam kaputt machen wollten, irgendetwas gelesen und gehört haben. Jetzt. هذه الإبارة قد يندرج تحتها عندهم أثار الصحابة وتابعين وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. Er sagt, ist Ibn Salah, Das bedeutet, also hierunter kommen auch die Aussagen von Sahaba, weil in Bukhari geht es um Aussagen des Propheten a.s. Dinge, die dem Propheten zugeschrieben werden, die Marfu' sind, das nennt man Marfu', Dinge, die zum Sahabi gehen, nennt man Mawquf, ja? Wa Tabi'in, Dinge, die zum Tabi'in gehen, die nennt man Mawquf, das heißt aber diese 300.000, ja? Das heißt nicht, dass das alles, hier ist mit Hadith gemeint, weil Hadith ein terminologischer Begriff, der auch hier und da manchmal unterschiedlich benutzt wird. Ja? So, Tabi'in, also die Folger der Sahaba. Warum bei man Adal Hadith Waid al-Marwi bi Isnadaini Hadithain? Das heißt, es geht nicht darum, dass das ein Text ist, sondern zum Beispiel auch verschiedene Überlieferungsketten. Das heißt, hier geht es um viele verschiedene Überlieferungsketten, die er hatte. Ja? Und nicht um den Text selber. So. Jetzt erklärt der Sheikh, hier habe ich das Buch, Sharh Nukhbatul Fiqh, ja, von dem Sheikh Abu Muhammad Tariq ibn Iwadullah, den ich auch persönlich kennenlernen konnte in Ägypten. ذَلِكَ أَنَّهُ إِذْ جُمِعَتَ الْأَحَدِيثُ الصَّحِيحَةُ لَا يُمْكِنْ أَنْ تَصِيلَ إِلَى هَذَا الْأَدَدْ كَذَلِكَ الدَّعِيفَ. Dies ist, weil wenn man die ganzen authentischen und schwachen Hadithe sammelt, kommt man nicht auf diese Anzahl. وَلَا يُمْكِنْ أَنْ تَصِيلَ فَأَرَّفْنَا أن الإمام البخاري حيث قال هنا حديث إنما قصد بكلمة الحديث المرفوعات والموقوفات والمقاطع. Das heißt, der Imam Bukhari hat hier, als er Hadith gesagt hat, meinte er damit Marfu'at, also wirkliche Hadith, die zum Propheten, den Propheten zugeschrieben werden, und Dinge, Mawqufat, die den Sahaben zugeschrieben werden, und Maqati, die den Gefährten der Sahaba, den Tabi'in, zugeschrieben werden. وَقَصَدَ عَيْدًا الْأَسَنِيدَ الْمُتَعَدِّدَ لِلْمَتْنِ الْوَاحِدِ. Und er meinte auch, viele Überlieferungsketten für einen Text. أَنِي الْمَتْنُ الْوَاحِدِ إِذْ رُوِيَ بِعِدَّةِ أَسَنِيدٍ فَكُلُّ إِسْنَادٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسَنِيدِ يُتْلِكُونَ عَلَيْهِ لَفْظِ الْحَدِيثِ. Das heißt, wenn ein einziger Text, zum Beispiel, wahrlich die Taten entsprechen der Absichten, ist jetzt nur ein Beispiel, mit verschiedenen Überlieferungsketten überliefert wurde, ja, dann wurde jede Überlieferungskette von diesen Überlieferungsketten der Name Hadith gegeben. Das ist die ganz einfache Erklärung. Dann sagt zum Beispiel Al-Bayhaqi über Ahmed bin Hanbal, von dem gesagt wird, es wird hier über Abu Zur'a al-Ghazi geschrieben, dass er 600.000 Hadithe auswendig kann. Da sagt dann der Imam al-Bayhaqi zu: Inna ma arada ma saha min ahadithi Rasulillah wa aqawil al-Sahaba wa fatawa man ukhiza anhu min al-Tabi'in. Er meinte damit, das heißt, nicht den Hadith im terminologischen, fachspezifischen Sinne, das heißt etwas, was den Propheten von Worten, von Taten und Zustimmungen zugeschrieben wird, etc., sondern er meinte damit Ahadith, also die dem Propheten zugeschrieben werden, Aussagen von Sahaba und Fatwa von denen Wissen genommen wurde von den Tabi'in. Das ist damit gemeint, wenn man hört, diese Gelehrten konnten so und so viel Hadithe auswendig. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst euch nicht durcheinander bringen. Ja? Insbesondere, wenn man noch nicht viel gelernt hat, merkt euch eins, wer anfängt, die Hadithe zunichte zu reden. Es geht nicht darum, dass vielleicht hier und da über einen Hadith diskutiert wird, das können wir gerne tun. Aber jemand fängt an, schlecht über Hadithe zu reden. Der sagt damit praktisch, dass unsere Religion nicht geschützt wurde. Denn die Hadithe sind die Erklärung für den Koran. Sure 16, Vers 44, dort sagt Allah: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Nirgendwo steht im Koran, ja, dass man im Rakat, wenn man betet, die Fatiha lesen soll. Nirgendwo steht im Koran, ja, dass man am neunten Tag bei der Hajj in Arafah steht. Es gibt so viele Dinge. Das heißt aber nicht, dass der Koran mangelhaft wäre, sondern Allah hat von vornherein gewollt, dass der Koran so auf diese Art und Weise erklärt wird. Sonst hätte er auch ein Buch auf den Berg senden können, bupp, und er fällt runter und wir lesen es einfach. Sonst hätte er auch Blätter vom Himmel fallen lassen können. Aber uns sind die Blätter gegeben worden und gleichzeitig die Erklärung dafür gegeben worden. Und hätte Allah gewollt, dass jedes kleinste Detail vom Gebet und jedes kleinste Detail von der Hajj im Koran steht, dann wäre das Buch, was heute von Millionen, was Millionen von Menschen auswendig lernen, aber Allah wollte für uns eine Erleichterung haben. Ja. Das muss man hier verstehen. Und das heißt nicht, dass im Koran was verfehlt, weil dann wird wieder jemand sagen, sagt Allah nicht im Koran, Tibiyan li kulli shay, es ist eine Erläuterung für alles. Ja. Okay, dann die Frage an euch, wo steht im Koran beispielsweise, ja, wie man gute Brötchen backt. Ja. So. Imam Shafi wurde danach gefragt. Er sagte, Fas'alu alle dhikra in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute, die wissen, wenn ihr kein Wissen habt. Das heißt, in diesen Bereichen fragen wir die Leute, die in diesem Bereich ihr Wissen haben. Ja. Und die Sunna ist, wie gesagt, eine Erklärung des Korans. Es gibt Dutzende Beweise im Koran, dass wir dem Propheten a.s.w. folgen sollen. Und wenn es darum geht, dass man sagt, wir müssen schauen, dass wir die Hadithe nochmal durchchecken, es gibt keinen Bereich in der islamischen Wissenschaft, der so durchgecheckt wurde, ja, wie die Hadithe. Ja, und es ist eine große Arroganz, jetzt auf einmal anzukommen. Und dann zufälligerweise, ihr müsst das mal beobachten, die Leute, die das kritisieren, die kritisieren meistens immer Sachen, die dem Westen nicht gefallen. Deswegen, wie gesagt, lasst euch nicht durcheinander bringen. Möge Allah uns nützliches Wissen geben. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.